Ja, vielen Dank erstmal, dass ich heute hier sein darf. Danke, Conny, auch für die Ankündigung, dass es heute Morgen ums Herz geht. Das entschärft nämlich schon mal ein wenig die Überschrift meiner Predigt. Erfolg ist, meine Sünden sind bekannt. Conny hat da eine scharfe Linkskurve geflogen und hat ein Herz daraus gemacht. Finde ich erstmal super, aber ihr werdet sehen, das passt auf jeden Fall zum Thema. Ja, René Winkler hat ja an der letzten Schulungs- und Strategiekonferenz im November letzten Jahres am Sonntagmorgen im Gottesdienst darüber gesprochen, was erfolgreiche Gemeinde ausmacht. Wer war denn hier, als diese Videoübertragung stattgefunden hat? Hattet ihr Videoübertragung? Dann habt ihr das sicherlich gesehen und er hat 7 Punkte genannt, was erfolgreiche Gemeinde ausmacht. Und ihr dürft euch freuen, das nächste Panorama-Heftchen, das kommt, ist in dem Titel dieser Thematik gewidmet. Es heißt, was ist Erfolg? Und ihm ging es bei diesem ganzen Thema, was ist Erfolg, eben nicht um Zahlen, Mitglieder, Finanzen, was auch immer, was ich dachte, was jetzt kommt, sondern ihm ging es um eine Betonung von Aspekten im Gemeindeleben, die wir doch häufig vernachlässigen und manchmal gar nicht so daran denken, die aber doch so wichtig für ein gesundes Gemeindeleben sind. Und so möchte ich heute einen dieser Erfolgsfaktoren herausgreifen und denke, passt auch gut zu eurer Predigtreihe, die ihr zurzeit habt. Erfolg ist, meine Sünden sind bekannt. Und was das mit uns oder mit Erfolg zu tun hat, darum soll es jetzt also gehen. Ihr habt ja zurzeit das Thema die 10 Besten. Und irgendwie ist ja man in dieser Predigt auch ständig mit seiner Unvollkommenheit, mit seinem Scheitern, mit dem, was man noch nicht so gut kann und drauf hat, konfrontiert. Und von daher bringt vielleicht das Wort heute Morgen da ein bisschen auch Einblick und auch Entlastung mit hinein. Denn bei dem ganzen Thema dürfen wir zuerst einmal festhalten, was Paulus an die Römer schreibt im 3. Kapitel in Vers 22 und 23, wo er schreibt, darin sind alle Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir uns erstmal bewusst machen müssen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Alle sind Sünder. Da ist keiner, der besser oder schlechter wäre. Gefühlt ist es vielleicht noch so. Nach der Predigt haben wir uns hoffentlich ein bisschen angeglichen dann. Aber es ist tatsächlich so, wir haben nichts Gott zu bringen. Und ich finde, Apostel Paulus bringt diesen Gedanken nochmal ganz gut und habe euch da mal ein paar Verse mitgebracht, die wir uns mal in einem Zusammenhang anschauen wollen. Und zwar ist es so, dass Paulus in einem seiner ersten Briefe, und zwar im 1. Korintherbrief, in Kapitel 15 schreibt er, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Also im 1. Korintherbrief 15 bezeichnet er sich als der Geringste der Apostel. Wenige Jahre später schreibt er an die Epheser, im Epheserbrief in Kapitel 3, mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Und dann schreibt er nochmal ein paar Jahre später an den Timotheus, im 1. Timotheusbrief, das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Können wir jetzt nochmal die nächste Folie haben, wo wir nochmal diese Unterstreichungen herausheben? Korinther schreibt er, ich bin der Geringste unter den Aposteln. Also ja, ich bin Apostel und ich habe auch einiges zu sagen und Gott hat mir da auch viel anvertraut. Aber von denen, die sich Apostel nennen, da bin ich der Geringste. Ein paar Jahre später kommt er dazu zu sagen, naja, Als Apostel bin ich jetzt nicht mehr unbedingt, aber ich bin einer von euch. Also die Heiligen, das waren ja die Herausgerufenen, die Gemeindeglieder. Ich bin einer von den Gemeindegliedern, aber da bin ich der Allergeringste. Und nochmal ein paar Jahre später schreibt Paulus, Jesus ist gekommen für die Sünder, von denen ich der Erste bin. Also als ich mich bekehrt habe mit 22 Jahren, da dachte ich, Mensch, jetzt komme ich aus diesem ganzen müllhaften Leben heraus mit Unzucht und Sünde und allem Möglichen. Und jetzt gehe ich so den Weg der Heiligungen und irgendwann bin ich mal so ein richtiger Vorzeigechrist und kann mal zeigen, wie toll man als Christ leben kann. Und vielleicht hat Paulus das auch gedacht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, die vielleicht auch schon jahrelang mit Jesus unterwegs sind. Paulus' Weg war die Erkenntnis immer mehr, er ist im Grunde genommen, hat er nichts, was er Jesus oder was er Gott bringen kann. Also es ist deutlich, dass er sich immer geringer, selbst geringer einordnet in dem, was der Weg der Heiligung, was dem, was er Jesus bringen kann, mit dem er Gott beeindrucken kann, einordnet. Zuletzt sagt er, ich bin ein Sünder oder Gott kam, um die Sünder selig zu machen und darunter bin ich der Erste. Und ich denke, wenn das die Erkenntnis von Paulus ist, dann sollte das auch unsere Erkenntnis sein. Wir haben Gott nichts zu bringen und sind voll und ganz auf die Gnade Gottes angewiesen. Und ich sag's nochmal extra mit dazu, das schließt auch Pastoren mit ein. Pastoren sind geistlich gesehen nicht besser als irgendjemand anderes. Wir sind zusammen unterwegs und auch ich muss mein Versagen, meine Sünde regelmäßig vor Gott bringen und bekennen. Und das ist doch eine gute Nachricht, uns das nochmal bewusst zu machen. Keiner von uns hat's im Griff. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wir haben nichts, womit wir Gott in irgendeiner Form beeindrucken könnten. Und wenn ich diesen Gedanken akzeptieren kann, dann muss ich auf niemanden herunterschauen, dann muss ich keinen Menschen verachten, dann brauche ich auch nicht mich über irgendjemand hinüberstellen, ich brauche mich nicht besser fühlen als irgendjemand, aber, und das ist auch wichtig, ich brauche mich auch nicht schlechter fühlen, nur weil ich etwas nicht hinbekomme. Die anderen verbergen ihre Sünde nur besser. Und meine ist vielleicht offensichtlich, aber wir alle haben nichts, um Gott zu beeindrucken. Jeder von uns ist, auch nach Jahrzehnten im Glauben, noch täglich auf die Gnade und die Vergebung Gottes angewiesen. Und manchmal vergessen wir das. Manchmal vergessen wir das, dass es allen so geht. Auch denen, die hier vorne stehen. Gerne möchte ich zu diesem Punkt mal genauer das Leben von König David anschauen. König David ist ja ein Mensch, der viele Erfolge zu feiern hatte, der viele Siege und auch Heldentaten hinbekommen hat, der aber auch mit Niederlagen, mit Sünde und mit ganz großem Versagen zu tun hatte. Und für mich ist König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, nicht nur ein Held, weil er eben vieles für Gott gemacht hat, sondern in allererster Linie und zuallererst, weil er so offensiv und so ehrlich mit seinem Versagen und mit seiner Sünde und mit seiner Schwäche umgegangen ist. Und dazu möchte ich, dass wir uns mal genauer zwei Psalmen anschauen und wir beginnen mit dem Psalm 32. Im Psalm 32, ich habe jetzt hier den Vers 4, in den ersten zwei Versen schreibt David, glücklich ist der, der seine Sünde nicht verbirgt, sondern der sie vor Gott bringt. Und er selber schreibt dann in Psalm in Vers 3, denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer Dürre wird. Denn da ich es wollte verschweigen. Also das heißt, glücklich ist der, der die Sünde bekennt. Und als David es verschweigen wollte, da ging es ihm umso schlechter. Die Sünde, die bringt ja ganz unterschiedliche Konsequenzen mit. Zuerst einmal ist es so, dass sie uns von Gott trennt. Wir fühlen uns von Gott getrennt und tatsächlich, sagt auch die Bibel, trennt uns Sünde von Gott. Das ist das, was im Geistlichen passiert. Aber auch in unseren Köpfen geht dann etwas ab. Wir selber machen uns zuerst einmal Vorwürfe. Sünde hält uns gedanklich klein. Sie beschämt uns. Wir kommen dazu zu überlegen, was haben wir getan. Sie beschämt uns. Und ganz gemein ist Sünde, wenn wir sie immer wieder tun, ist, dass sie langsam, aber sicher unser Gewissen abtötet. Und wir auch so gleichgültig werden gegenüber Sünde. Sünde kann auch krank machen. Ich kenne eine Frau, die hat sich mit Ende 30 für den Glauben an Jesus Christus entschieden. Die hatte chronisches Rheuma, hat ihr Leben aufgeräumt und war geheilt von Rheuma. Für mich, für sie war das ein eindeutiger Zusammenhang und ich kenne das auch aus vielleicht Büchern oder Berichten, dass sowas tatsächlich auch der Fall sein kann, dass Sünde körperlich krank macht. Die letzte Konsequenz der Sünde ist der Tod. Das sind die Konsequenzen. Dazu kommt nochmal, dass die verheimlichte Sünde eine ungeheure zerstörerische Kraft in unserem Leben entfalten kann. Nicht nur, dass sie psychosomatische Krankheiten auslösen kann, verheimlichte Sünde führt auch ganz oft zu schlaflosen Nächten. Verheimliche Sünde kann nämlich ganz schnell ein Eigenleben entwickeln. Das heißt, wir haben es nicht mehr im Griff. Es wirft uns aus der Bahn. Es scheint so, als ob wir das Ruder aus der Hand genommen bekommen und selbst nicht mehr steuern und entscheiden können. Und so sicher wie das Amen in der Kirche entwickelt sich ein Eigenleben und wir gewöhnen uns viel zu schnell an Sünde. Ich habe in meinem Büro eine sehr schöne Gitarre mit schwarzem Klavierlack. Die habe ich jetzt seit 12 Jahren. Und vor ungefähr 3 Wochen ist mir da ein Metallschild draufgefallen aus Unachtsamkeit von mir. Und ich habe mir eine Macke in meine Gitarre geschlagen. Und in diesem schwarzen Metalllack ist jetzt so eine kleine weiße Stelle zu sehen. Und ich war wirklich die ersten 5 Minuten sprachlos. Ich war wie gelähmt. Ich habe mir gesagt, wieso konntest du nicht besser aufpassen? Warum ist dir jetzt dieses Metallschild auf diese Gitarre da gefallen? Ich war richtig gefrustet in dem Augenblick. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was ist jetzt die Konsequenz? Okay, die war jetzt in dem Fall nicht so groß. Dann habe ich mir überlegt, ob ich das vielleicht mit einem schwarzen Edding zumindest wieder schwarz machen kann, dass man das nicht ganz so sieht. Kennt ihr das? Ja? Nach einer Stunde ungefähr war ich dann relativ gut über die Macke hinweg. Und nach ein paar Tagen habe ich nicht das Erste, was ich gemacht habe, zu meiner Gitarre gelaufen, die auch in so einem Ständer steht und geguckt, ob die Macke noch da ist, sondern sie steht jetzt immer noch da und ich muss nicht ständig danach gucken, ob das so ist. Also ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Lustig war jetzt, ich habe mich daran gewöhnt. Und das, was mir mit meiner Gitarre passiert ist, genau das Gleiche passiert uns mit Sünde. Am Anfang sind wir betroffen und schockiert. Wie konnte das passieren? Dann überlegen wir uns, welche Konsequenzen das hat, vergleichen uns, stellen vielleicht fest, naja, so schlimm war es gar nicht. Schließlich akzeptieren wir es, stellen fest, dass andere ja noch viel schlimmer sind als wir. Und es hat ja niemand gemerkt. Also machen wir weiter. Doch verheimlichte Sünde hat eben eine enorm zerstörerische Kraft. Nicht nur, dass wir psychosomatische Krankheiten davon bekommen können, es ist auch etwas, was uns schlaflose Nächte beschert. Oder wie David schreibt, denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. David schreibt ja diesen Psalm und auch den, den ich jetzt gleich zitiere, im Zusammenhang mit seiner Sünde, mit Bathseba, mit seinem Ehebruch und dem Mord an Uriah. Und er schreibt dann im Psalm 51, in Versen 1, einen Psalm Davids vorzusingen, Vers 2, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Er schreibt diesen Psalm und er beschreibt sich, wie er gesündigt hat, wie er versucht hat, es zu verbergen. Und dann im Psalm in Vers 12 und 14 schreibt er, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. David kam an den Punkt, wo er sich seiner Sünde und Schwäche vollkommen bewusst wurde. Und er kommt zu einer wichtigen inneren Erkenntnis. Das Schönste, das Befreiendste, das Lebenswerteste, was ich haben kann, ist ein reines Herz. Gott, bitte gib du mir dieses reine Herz. Und verwirf mich nicht aufgrund meiner Schwachheit. Schieb mich nicht zur Seite, ich hab's nicht im Griff, aber verwirf mich nicht. Nimm auch bitte deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und jetzt kommt ein wunderbarer Gedanke, hilf mir, ich hab es nicht im Griff. Gib mir einen willigen Geist, dass ich das nicht mehr tun möchte. Herr, ich kann's nicht. Hilf du mir. Gib du mir deine Kraft. Unterstütze mich. Erfolg ist, meine Sünden sind bekannt. Sünde ist nie etwas, an das wir uns gewöhnen sollten. Sünde ist auch nichts, was wir auf die leichte Schulter nehmen sollten. Sünde ist vor allem nichts, das im Verborgenen bleiben sollte, denn dann entwickelt sie nur noch größere Macht. Wie schaffen wir nun an dieser Stelle Erfolg in der Gemeinde? Erfolg, so hat René Winkler an der SSK erzählt, Erfolg ist, meine Sünden sind bekannt. Zuerst einmal, und es ist mir wichtig, dass ich das nochmal sage an dieser Stelle, wo vielleicht dem einen oder anderen so ein paar Dinge eingefallen sind. Wir alle brauchen Vergebung und wir alle sitzen im gleichen Boot. Wir brauchen auf niemand herunterblicken und denken, der hat das Leben nicht im Griff. Und wir brauchen auch an niemandem hochschauen und sagen, oh wie toll, wie heilig ist der schon. Wir alle brauchen Vergebung und die Gnade Gottes. Und aus dem heraus können wir hier eine Kultur pflegen, in der wir offen zueinander sind und auch offen miteinander sind. Und dazu braucht es einen Ort der Sicherheit. Einen Ort, wo eben Verheimlichtes ans Licht kommen darf. Und ich finde, der Begriff Beichte, der bringt es da ganz gut auf den Punkt. Sünde bekennen, das ist nicht immer gleich auch Seelsorge oder längere Gespräche. Manchmal reicht es schon, vor einem Zeugen einfach zu sagen, das und das habe ich gemacht, das und das habe ich gedacht, das und das habe ich nicht gemacht. Und es einfach mal zu bekennen und ans Licht zu bringen, um die Macht von Sünde zu durchbrechen. Das ist Beichte. Dass dann oft Seelsorge auch gut ist in bestimmten Fällen, das lasse ich jetzt mal außen vor, das ist so. Aber wichtig ist, dass wir einfach einen Ort haben, wo das stattfinden kann. Das kann bei einem Freund sein, bei einer Freundin, einem Partner, einer Partnerin. Das kann im Gebetsteam, in der Seelsorge sein. Es geht auch beim Pastor, es hat aber jetzt nicht irgendwie, ist nicht besser, ist auch nicht schlechter. Wichtig ist, dass wir es ganz bewusst aussprechen und vor einem Zeugen tun. Hast du jemanden, dem du vertrauen kannst? Gibt es bei dir einen Ort der Sicherheit, wo du Sünde ans Licht bringen kannst? Viele leiden und wollen es tun, aber die haben niemand, wo sie vielleicht das Vertrauen hinhaben, wo sie den Mut vielleicht auch haben. Oftmals scheitert es daran, dass wir keinen Ort der Sicherheit haben. Also das ist der erste wichtige Schritt, mir zu überlegen, wem kann ich so etwas anvertrauen, wem kann ich so etwas sagen, ohne dass er mich gleich verurteilt. Und wenn wir dann unsere Sünde bekennen, dann haben wir ja eine wunderbare Zuversicht und Gott stellt sich in wunderbarer Weise zu uns. Johannes schreibt das in seinem ersten Brief. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist Gottes Zuspruch und sein Versprechen an uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, wenn wir sie ans Licht bringen, wenn wir es nicht länger verheimlichen, dass er uns unsere Sünde vergibt, und ich sage mal so, dass er uns unsere Sünde gerne vergibt. Er kennt sie ja schon. Vor ihm ist es nicht verborgen. Und er denkt eigentlich, wenn er uns dann so sieht mit unserer Last und mit dem, wo wir unterleiden, ja, warum kommt die Person nicht zu mir? Warum kommst du nicht zu mir, dass ich es dir vergeben kann und diese Last wegnehmen kann? Gott, der Vater im Himmel, wartet auf dich, um dir deine Sünde zur Vergebung und die Beziehung zu ihm wiederherzustellen und zu heilen. Das ist ein Wunsch unseres Vaters. Und dafür hat er seinen Sohn Jesus Christus gegeben, damit du Vergebung, Versöhnung und Heilung erleben kannst. Dafür ist Jesus gestorben. Manchmal vergessen wir das. Wir haben nichts zu bringen, sondern brauchen Gnade und Vergebung jeden Tag. Und Gott gibt es gerne. Sünde abzulegen heißt also, dich ganz einzulassen auf Gottes liebevolle und heilende Vergebung. Während Schwachheit und Versagen in der Welt sehr oft Anlass für Mobbing und für Kritik ist, ist Schwachheit in der Gemeinde ein Zeichen, wir gehören zusammen. In der Welt ist es etwas, was uns zum Vorwurf wird. Aber in der Gemeinde Jesu ein Kennzeichen, dass wir einander brauchen, vor allem, wenn wir schwach sind. Ich möchte euch heute Morgen einladen, bevor wir jetzt dann auch gleich in den Lobpreis gehen. Das Lobpreisteam darf gerne schon nach vorne kommen. Ich möchte euch einladen, mit mir diesen Psalm 51, die Verse 12 bis 14 zu beten. Ich finde, darin drückt sich so der Wunsch aus, Gott zu gefallen, dieser Wunsch, es richtig zu machen, aber gleichzeitig auch die Schwäche, dass wir es nicht können und dass wir Gott um Hilfe bitten, dass er uns hilft. Hilf uns, damit wir es hinbekommen, denn wir haben es nicht in der Hand. Und wichtig ist nochmal, wir sitzen alle im gleichen Boot. Da ist keiner, auf den wir hinabblicken müssten, keinen, an dem wir hinaufblicken müssten, weil der irgendwie besonders heilig erscheint. In der Regel verbergen die Sünden nur besser. Wir alle brauchen Gnade und Vergebung. Und wenn ihr mit mir diese drei Verse mitbeten möchtet, dann fände ich schön, wenn wir zusammen aufstehen, einfach so auch als äußeres Zeichen. Ihr müsst es nicht machen, aber wer möchte, darf gerne aufstehen und dann beten wir zusammen diese drei Verse. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen.